Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich lese unseren Predigttext, den wir vorhin als Epistellesung gehört haben, aus der Offenbarung des Johannes noch einmal vor, damit wir uns noch aus anderer Sicht darauf einlassen können. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Liebe Schwestern und Brüder, siehe, ich mache alles neu am Ende unseres Predigttextes. Es zeigt, das Neue ist gut, das Alte ist schlecht oder vielleicht doch nicht. Trifft das für Kirchen zu? Also ich denke, euch geht's wie mir, wenn man unterwegs ist und man schaut in die eine oder andere Kirche rein, spürt man etwas. Nicht nur die optischen Dinge, die Geräusche oder auch der Geruch, je nach Konfession ist der ja unterschiedlich, sondern auch die Atmosphäre. Wir waren vor einigen Wochen mit dem Pfarrkapitel in Leipzig und haben natürlich, wie das sich für einen Haufen Pfarrer gehört, auch die entsprechenden Kirchen besucht. Die Nikolaikirche, die natürlich als Bürgerkirche in der Vergangenheit schon ihre Rolle spielte und dann als Bürgerrechtskirche in den Jahren um 1989. Die Thomaskirche, an der Johann Sebastian Bach gewirkt hat, in der er auch seine Grabstätte gefunden hat. Alles schöne alte Kirchen. Die einen oder die eine wie die Thomaskirche noch etwas stilreiner, die andere wie die Nikolaikirche so ein bisschen außen romanisch-gotisch und innen klassizistisch. Und wir sind ja ökumenisch gesinnt. Wir sind auch in die einzige katholische Kirche Leipzigs gegangen, in die Propsteikirche, ein völlig neuer Bau. Man kommt hin, sieht sie von Weitem durch die Straßen an ihrem Platz stehen und ein Kollege sagt spöttisch: Sag mal, haben die Mauer wieder aufgebaut? Wie ein Abwehrwall eine graue Mauer. Dann kommt man näher, sieht die vielen Fenster. An diesen vielen Fenstern außen ist die Bibel aufgeschrieben. Im Vordergrund das Neue Testament in etwas größerer Schrift. Hinter, auf der zweiten Glasschicht, etwas mühseliger lesbar, das Alte Testament. Und da denkt man sich, aha, interessant, schöne Idee. Und dann geht man in diese Kirche rein. Eine Riesenhalle, weiß. Noch weißer, ganz weiß. Schmucklos. Ja, schmucklose Kirchen müssen ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Aber die ganze Atmosphäre war einfach kalt, obwohl es heiß war. Kein Funke, kein Atmen. Einfach nur kalt und nüchtern. Kirchen sind Lebewesen. Sie atmen etwas. Sie atmen das, was in ihnen über die Jahre ihrer Existenz gepredigt, gefeiert, gesungen und gebetet wurde. Und wenn man sich auf diesen Gedanken mal einlässt, versteht man so manches. Ich habe mich vor Jahren mal gefragt, warum die Altvorderen, wenn in einem Ort eine relativ überschaubare romanische Kirche stand, das sind die etwas gedrungenen, mit Rundbögen an den Fenstern, einer kleinen Apsis, in der nur der Altar steht, manche gibt es noch in diesem Stil, wenn in einem solchen Ort die romanische Kirche zu klein geworden ist und man sich entschlossen hat, eine neue zu bauen. Naja, normalerweise denkt man sich, wenn ich neu bauen will am Platz des Alten, ist der erste Schritt abreißen und dann neu bauen. Aber die Altvorderen haben es anders gemacht. Es wurde hinter der Apsis angefangen zu bauen, das, was damals neumodisch war, siehe, ich mache alles neu, der Hochchor, in dem nicht nur der Altar, sondern auch Menschen um ihn herum ausreichend Platz hatten. Und wenn dieser Hochchor fertig war, der direkt an die alte Kirche angebaut war, in ihrer Breite, dann wurde mit einem festlichen Akt die Ostwand, in der die Apsis war, mit dem Altar abgebrochen und der Hochchor war von einem Tag auf den anderen Teil der alten Kirche. Aber nicht genug damit. Man hat dann weitergebaut. Und die gotischen Kirchen mit Hauptschiff und Nebenschiff und Seitenschiffen wurden gebaut über die bestehende kleinere romanische Kirche hinweg. Und erst wenn diese äußere neue Kirche fertig war, hat man begonnen, im Innern der neuen Kirche das Alte abzureißen, in Abschnitten, und dann in der neuen Kirche, in der größeren Kirche, eigentlich ohne Pause, ohne Übergang von alt auf neu, Gottesdienst feiern zu können. Das war einer der Gründe. Kirchenbauen dauert lang. Und wenn man da abreißt und dann neu baut, wo feiert man Gottesdienst in dieser Zeit? Und die Altvorderen hatten sich mit dieser Art und Weise sozusagen die Zeit extrem verkürzt, in der sie in ihrer Kirche keinen Gottesdienst feiern konnten. Aber es hat auch noch einen anderen Grund. Damit nämlich das, was man als der Geist, die Atmosphäre, die in dieser alten Kirche durch das Feiern, durch das Predigen, durch die Eucharistie, das heilige Abendmahl, durch das gemeinsame Gebet sich entwickelt hatte, nicht irgendwohin ins Nirvana entfleucht, sondern in diesem neuen, größeren Raum sich ausbreiten kann und das Alte ohne Übergang ins Neue hineingeht, dass Menschen, die in ihre Kirche kommen, spüren, da bin ich zu Hause. Das ist meine Kirche. Das ist der Ort, in dem meine Seele Ruhe findet. Und im Laufe der Jahrhunderte war es halt so, dass die Kirchen immer größer wurden. Irgendwann, das wissen wir auch, ist dieser Expansionsdrang dann doch gestoppt. Und nicht jede Kirche musste vergrößert werden. Für unsere Nikolauskirche in der Geschichte heißt es ja doch, sie wurde einmal kräftig vergrößert. Wo man sieht, es ist etwas gewachsen, es war mehr Bedarf an Platz. Die Gemeinde war angewachsen und die Gemeinde hat diese Kirche in hohem Maß genutzt. Hat damit aber auch durch die Zeiten hindurch beigetragen, dass die Atmosphäre, dass der Geist dieses Raumes immer wieder angefüllt wurde durch gemeinsames Gebet und Wort Gottes. Siehe da, sagt in unserem Offenbarungstext die große Stimme vom Thron her, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Johannes der Seher spricht da natürlich vom himmlischen Jerusalem in all seiner Pracht, das auf die Erde kommt und das alte Jerusalem das alte Zentrum ersetzen soll, wenn die Zeitenwende da ist. Aber er spricht nicht von einem Palast, er spricht nicht von einem Bauwerk, das noch größer, noch schöner wird als der Ort, in dem Gott wohnt, sondern er spricht von der Hütte Gottes bei den Menschen. Die Hütte, das ist der kleinere Raum. Die Hütte, das ist der Raum, in der sich Menschen näher kommen als in der großen Halle. Wenn man so in die Baugeschichte der Kirchen hineinguckt, wo manchmal dann tatsächlich vor lauter Pracht die Hütte nicht mehr wahrnehmbar war, wo man dem Herrgott hat zeigen müssen, was man alles für ihn macht, wie in der Barockzeit, dann geht dieser Geist ein Stück weit in den Hintergrund. Wir haben hier unsere kleine Hütte Gottes bei den Menschen. Und sie hat ja auch schon viel mitgemacht. Was allein diese Kanzel mitgemacht hat. Teil eines Hühnerstalls ist sie mal gewesen, habe ich gehört. Aber sie ist nicht verloren gegangen. Sie ist ein Teil dieses alten Geistes, der in dieser Kirche seinen Platz hat. Auch wenn viel von dem, was früher den Altarraum geschmückt hat, verloren ist, dass ausgerechnet die Kanzel gerettet werden konnte und wieder hereinkam, ist so eine Brücke. Eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, ein Zeichen der Kontinuität im Feiern, im Beten und Hören. Eine Verbindung zwischen den Altvorderen hier in Titterswind und uns Heutigen. Welche Aufgabe hat sie jetzt? Manchmal hat die Kirche für die Konfirmanden die Aufgabe, der Raum zu sein, an dem man zwangsweise am Sonntagvormittag ab und zu aufzutauchen hat. Aber damit wird sie ihrer Aufgabe nicht gerecht. Auch da hilft uns ein kleiner Satz aus unserem Predigttext weiter. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Eine Kirche ist ein Ort des Trostes, ist ein Ort der Hoffnung, ist ein Ort, an dem über alle Grenzen hinausgeblickt werden soll. Ein Ort, in dem Tränen auch fließen können, aber die von Hoffnung dann doch versiegen. Da wäre wieder mal interessant zu wissen, durch die Jahre, Jahrhunderte, in der unsere Kirche hier besteht, wie viel Trost und wie viel Hoffnung hier zur Sprache gekommen ist. Oder aber auch, wie viel Weisung und Gesetz und Forderung auch von dieser Kanzel an die Gemeinde gerichtet wurde. Das Schöne an unserem Predigttext heute ist eigentlich, dass nirgendwo drin steht, ihr oder du musst machen, sondern es ist ein anderer, der handelt. Es ist der, der auf dem Thron saß, es ist Jesus, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich mache. Und das ist der Kern hier, was diesen Raum von allen anderen Häusern im Ort unterscheidet. Das ist der Raum, in dem Gott an uns Menschen handelt, an dem wir entlastet werden von unseren Sorgen, an dem wir eine Wegweisung bekommen, wie unser Leben gelingen kann, in dem wir unsere Freude leben können, bei Taufen oder Hochzeiten oder auch ganz einfach wenn wir den Auferstehungstag feiern, den einmaljährlichen oder den wöchentlichen, miteinander. Es ist ein Ort, an dem unsere Trauer sich in Hoffnung wandeln kann. Es ist der Ort, an dem Gott zu uns sprechen und an uns handeln will. Ich mache, spricht Gott zu uns, wenn wir hier miteinander Gottesdienst feiern, wenn wir uns hier versammeln. Der Traum eines jeden Menschen ist ja immer das Wachsen. Und wir haben es vorhin gesungen, zweimal mit der gleichen Melodie. Aber das ist bei Kirchweihliedern so, da hätte ich sogar noch eine dritte Variante zusteuern können. Ein Lied, also die gleiche Melodie ohne Worte, aber mit Orgel und Dudelsack. Klingt ein bisschen interessant. Wir singen, wir hören. Man steht auf der Kanzel und predigt. Er verliert manchmal den Faden und findet ihn wieder. Und man weiß, das Reden und Hören, es ist nicht unser Menschenwerk, sondern Gott ist bei uns und mit uns in all dem, was hier geschieht. Und so ist ein Kirchenraum ein Stück Wirklichkeit gewordene Verheißung, denn die Offenbarung des Johannes, die ist ja ein Blick in die Zukunft, wo er sagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sah die heilige Stadt und ich sah, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das ist seine Zukunft, seine Endzeitvision. Aber ein Vorgeschmack darauf, auf das, was alles neu macht, was alles Beschwerliche und alles Leidbringendes hinter sich lässt, das hat hier in dieser Kirche seinen Raum. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.